Klare Antworten für komplexe Steuerfragen. Der PureTax Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge von unserem PureTax Podcast. Mit mir im Studio wieder Marcel Briggs von der Blockmanagement-Beratung. Hallo Marcel.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Vielen Dank. Wir hatten zuletzt auch schon den Ablauf eines Prozesses ganz genau mal durchgeschaut. Und ja, wir haben wieder den Fall mit unserer Susi von der Susi Technologies GmbH, einer KI-gestützten Plattform für Steuerberater. Wie gesagt, hat die Susi 18 Mitarbeitende. Das ist ein stark wachsendes Unternehmen. Erste Kunden im Ausland, in UK und Skandinavien. Es gibt interessierte Käufer. Aber die sind natürlich auch unsicher, wie schnell diese Internationalisierung und die Skalierung des Modells von der Susi erfolgen kann. Jetzt sind wir mit euch in den Verkaufsprozess gestartet, haben verschiedene Interessenten gefunden. Und der Käufer oder der Interessent hat einen Lösungsvorschlag gemacht. Er wäre interessiert daran, ein Earnout zu vereinbaren. Also eine nachträgliche Kaufpreiszahlung. Das ist natürlich für den Käufer interessant, denn der reduziert sein Risiko. Er zahlt nur bei tatsächlichem Erfolg, wenn das alles mit der Skalierung so gelingt, wie die Susi das präsentiert hat. Die Susi glaubt gleichzeitig an ihr Wachstum. Das heißt, sie ist auch zufrieden mit einem Earnout. Sie kann mehr Geld verdienen, wenn das Geschäftsmodell trägt. Von daher ist der Earnout per se ganz interessant. Wie häufig siehst du in deiner Praxis, denn dass so ein Earnout vereinbart wird?
Leider viel, viel, viel zu oft, weil in der Praxis sieht man schon, was ist eigentlich der Earnout, wenn man da nochmal ein bisschen tiefer reingeht und das vielleicht von Anfang an nochmal erklärt. Mit den englischen Begriffen, wir haben es ja bei uns in unserem Podcast immer, sind viele, viele Anfragen, bitte bleibt auf Deutsch, ja, was ist das überhaupt? Also gehe ich einfach mal darauf ein, der Earnout ist ja ein sogenannter Besserungsschein. Ja, und was bedeutet das jetzt überhaupt so? Also ich werde an, wie du ja schon erzählt hast, an zukünftigen Ergebnissen gemessen, die heute noch nicht eingetreten sind, wo es dann aber gewisse Kennzahlen gibt, um dann diesen Earnout auch festzulegen, der dann halt die Auszahlung auslöst. Das Kuriose dabei ist, ein Earnout oder ein Besserungsschein ist ja eigentlich ein Kaufpreisüberbrückungselement. Das heißt, ich brauche diesen Earnout eigentlich nur, wenn ich sage, okay, ich bin mit dem Kaufpreis, den sich die Susi vorstellt, der ist viel höher als das, was der Käufer gerade bereit ist zu zahlen. Der hat eine niedrigere Vorstellung, so wie kriege ich denn das jetzt überbrückt? So, und dann ist natürlich die einfachste Möglichkeit zu sagen, pass auf, ich packe dir jetzt noch einen Besserungsschein einfach obendrauf für deine zukünftigen Ergebnisse und versuche dann so die Brücke zu deinen Vorstellungen zu schlagen. Ja, das sehen wir in der Praxis wirklich sehr, sehr oft, dass halt oft mit Earnout-Modellen gearbeitet wird. Aber auch hier gilt natürlich Vorsicht, ja, weil Earnout ist auch nicht gleich Earnout. Im Endeffekt, wenn man das nicht vernünftig verhandelt und nicht vernünftig in gewissen Leitplanken unterwegs ist mit diesen Earnouts, ist es so, dass ein Großteil dieser Earnouts hinten raus niemals ausgezahlt wird oder auch niemals kommen. Ja, da reden wir von über 80% am Ende des Tages. Und das sorgt dann natürlich schon für sehr, sehr viel Enttäuschung im Nachgang, weil man muss sich immer bewusst sein, dieser Earnout wird ja anhand von Kennzahlen gesteuert entlang der G&V, also der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Fall bei unserer GmbH. Das kann natürlich schon ein Problem sein, weil der Käufer sagt natürlich, er möchte Kennzahlen haben, die möglichst weit unten angesetzt sind an der G&V, damit man halt in dieser G&V möglichst viele Steuerungsmöglichkeiten hat. Ja, ich kann ja mal ein Beispiel bringen, wenn wir zum Beispiel einen Earnout vereinbaren, ja, auf die zukünftigen EBITs, ja, und dann heißt es, okay, du musst jetzt die in die Zahl erreichen und dann kriegst du nochmal Summe X obendrauf. Aber die Susi hat ja gleichzeitig das Problem, sie ist ja nicht mehr Eigentümerin ihres eigenen Unternehmens, weil sie hat ja verkauft. So, und wenn jetzt der neue Eigentümer, der neue Gesellschafter dann auf einmal entlang der G&V sagt, ach ja, ich brauche jetzt aber irgendwie 10 neue Mitarbeiter, ich brauche vielleicht auch noch 5 neue Autos für diese Mitarbeiter. So, was passiert denn dann in der G&V? So, das sind natürlich erstmal Ausgabenkosten. Und was passiert dann mit meinem EBIT? Mein EBIT wird natürlich erstmal verringert für diesen Zeitraum. So, und dann habe ich natürlich wiederum das Problem, ach ja Mist, jetzt haben wir aber gar nicht die vereinbarte Grenze erreicht. Ach ja, das tut mir leid, jetzt können wir das leider nicht auszahlen. So, und das ist dann natürlich ein Problem für die Susi, weil die hat sich dann natürlich darauf verlassen, sich darauf gefreut, dass sie das kriegt. Und dieser Spagat ist halt sehr, sehr schwierig, weil sie ist ja auch motiviert und incentiviert, über diese Earnouts das Thema zu erreichen. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Investor das mit Absicht macht, weil wir kennen auch ganz, ganz viele tolle Investoren, die sind auch super, die würden sowas auch niemals machen. Aber es besteht eine Möglichkeit. Ja, und das heißt, wenn eine Möglichkeit da besteht, dass halt dieses Risiko einfach vorhanden ist, muss man sich dagegen natürlich auch absichern. Das kann man natürlich machen, auch bei den Earnouts kann man sich in gewisser Weise absichern. absichern, weil wenn wir jetzt den Verkäufer vertreten, in dem Fall ja, oder die Verkäuferin, in dem Fall ja die liebe Susi, dann würden wir natürlich auch proaktiv darauf hinweisen, was das bedeutet. Und wir versuchen natürlich dann Steuerungsmechanismen zu finden entlang der G&V oder auch andere Kennzahlen, die sie halt vielleicht, wenn sie dann noch als Geschäftsführerin weiter mit dabei bleibt, auch besser beeinflussen kann. Wir versuchen dann natürlich weiterhin sehr, sehr weit oben in der G&V anzusetzen, ja, dass man sagt, Umsätze kann ich vielleicht noch eher beeinflussen als Geschäftsführer oder Mitarbeiteranzahl, wenn ich dafür verantwortlich bin, wer wird eingestellt oder wer wird nicht eingestellt. Das sind ja alles Themen, die ich als Geschäftsführer vielleicht noch gut selber auch zu einem gewissen Grad steuern kann, weil der Gesellschafter da vielleicht gar nicht so reinblickt. Ja, und für uns ist wichtig, wenn es Earnouts gibt, es muss ein klares Spielfeld entlang der Earnouts definiert werden, es müssen klare Grenzen definiert werden, auch im Vorfeld schon, ja, auch in den Kaufverträgen. Was darf ich denn überhaupt machen während dieser Earnout-Periode? Wenn ich jetzt sage, der Earnout muss ja nicht immer nur auf das kommende Jahr sein, es kann ja auch sein, dass Earnouts vereinbart werden für die kommenden 1 bis 3 Jahre, ja, oder noch weiter hinten raus. Das heißt, umso weiter hinten raus diese Earnouts vereinbart werden, umso schwieriger ist es dann natürlich auch für die liebe Susi, das irgendwie zu steuern. Ja, und deswegen muss man halt ganz klar sagen, wir müssen hier klare Spielregeln definieren, Leitplanken definieren, in denen sich dieser Earnout bewegen darf. Was darf innerhalb dieser Earnout- oder Besserungsscheinperiode am Ende des Tages halt auch wirklich durchgeführt werden von einem neuen Gesellschafter und was nicht? Und das ist immer sehr, sehr wichtig, dass man das im Vorfeld in einem Vertrag versucht natürlich zu regeln. Ich meine, klar, man wird es nie vollumfänglich regeln können, weil es gibt immer irgendwelche Situationen, die man nicht mit einplanen kann. Und Vertrag kommt ja auch so ein bisschen von Vertragen. Ja, das heißt, die Verträge werden ja eigentlich nur gebraucht, wenn man sich nicht mehr verträgt oder nicht mehr versteht. Aber das läuft ja auch so ein bisschen konträr, weil der Investor hat ja eigentlich wenig Interesse, die liebe Susi zu verärgern, weil er braucht sie ja, um das Unternehmen weiter zu skalieren. Von daher befindet man sich da schon in einem sehr, sehr harten Interessenskonflikt. Aber wenn wir jetzt auf der Verkäuferinnenseite für die Susi tätig sind, ist es natürlich unsere Pflicht als Berater, die liebe Susi darauf hinzuweisen, dass da schon ein gewisses Risiko in diesem Besserungsschein besteht, dass das vielleicht Geld ist, mit dem man jetzt nicht unbedingt zu 100% rechnen sollte. Was man natürlich auch machen kann, ist, man kann auch sogenannte Toleranzschwellenlinien, Drawdowns vereinbaren, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt vielleicht nur eine 10-20-prozentige Abweichung des EBITs oder welche Kennzahl man auch immer dann genommen hat, dann im Endeffekt vorliegt, dass man dann immer noch sagen kann, okay, du kriegst dann halt nicht null, sondern es ist dann nicht binär, es ist dann nicht null oder eins, du kriegst alles oder nichts, sondern wir gehen auch mit dir den Schritt weiter und sagen, okay, selbst wenn du jetzt deine Ziele, die wir gemeinsam definiert haben in diesem Earnout, vielleicht um 10 oder 20% verfehlst, dann kriegst du halt 10 oder 20% weniger von diesem Besserungsschein. Das ist dann meistens auch eine faire Lösung. Ja, aber auf diese Lösung muss man halt erstmal kommen, weil viele Investoren schreiben es so dann natürlich im ersten Schritt nicht rein. Und das ist dann auch unser Job als Berater, sage ich mal, darauf hinzuweisen, das halt so zu verhandeln, dass man da die Chancen erhöht, sage ich mal. Man wird es nie zu 100% wegkriegen, aber zumindest die Chancen erhöht, dass dieser Besserungsschein in dieser vereinbarten Periode am Ende des Tages auch gezahlt wird.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir vertreten häufig auch die Verkäuferseite und da ist es natürlich besonders wichtig, ganz klare Definitionen zu schaffen, anhand derer der Earnout bemessen wird. Du hast es schon angesprochen, muss ganz klar geregelt sein, woran sich dieser Earnout eigentlich bemisst, das zum einen und zum anderen auch möglicherweise noch Investitionseffekte, das kann man ja alles mit einspeisen. Gerade bei der Susi ist das jetzt sehr relevant. Wir hatten ja schon gesagt, die skaliert auch gerade international ihr Konzept und ist interessiert, in UK und Skandinavien noch weiter auszubauen. Damit sind natürlich auch Kosten verbunden, wie du auch schon gesagt hast. Und das ist natürlich im Rahmen des Earnouts auch zu beachten. Der Zeitpunkt ist auch ganz wichtig, den du schon angesprochen hast. Das erleben wir nämlich sehr häufig auch in unserer Praxis und du mit Sicherheit auch. Nämlich, dass in den Vorverhandlungsrunden sehr schnell gesagt wird, ja, man kann ja einen Earnout vereinbaren und man ist sich da relativ einig. Dann landet das in irgendwelchen Absichtserklärungen möglicherweise auch zwischen den Parteien. Und wenn man dann an die Ausarbeitung der Verträge geht, ist das so schon halb vereinbart und das ist natürlich gefährlich, gerade auch vor dem Hintergrund, den du schon angesprochen hast. Die Susi sieht in dem Kaufvertrag natürlich, ich kann Earnout von x Euro verdienen und rechnet damit auch in gewisser Weise. Und wenn das nicht eintritt, dann war der Verkaufsprozess nicht so erfolgreich wie gedacht. Du hattest schon angesprochen, es gibt noch gewisse Sicherheitsmechanismen auch für die Susi. Wie kann man denn sicherstellen, dass die Bilanz auch so fortgeführt wird, wie das bisher der Fall war? Was gibt es da für Möglichkeiten der Absicherung?
Ja, das ist natürlich auch wiederum nicht so einfach, ja, weil die liebe Susi ist dann natürlich nicht mehr die Gesellschafterin. Von daher, es gibt ja neben dem Earnout auch noch andere Kaufpreisüberbrückungselemente, die vielleicht ein bisschen charmanter sind, sage ich mal, die Susi trotzdem weiterhin an das Unternehmen binden. Ja. Also in der Regel sehen wir immer drei Komponenten. Und je nachdem, mit welchem Investor man am Ende des Tages halt auch spricht, kann es natürlich schon passieren, dass alle drei Komponenten dann irgendwo drin sind. Ja. Neben dem Earnout-Besserungsschein habe ich ja noch das klassische Verkäuferdarlehen oder auch noch eine Rückbeteiligung am Ende des Tages, ja, was auch noch möglich ist. Ja, warum macht der Investor das? Klar, ich meine, der Investor möchte natürlich so wenig wie möglich von seinem wertvollen Eigenkapital dort reinsetzen, ja, und versucht dann natürlich schon nochmal den Wert des Eigenkapitals zu reduzieren am Ende des Tages. Und Verkäuferdarlehen sind natürlich schon ein Thema, was sicherer ist als ein Earnout. Es wird aber oft so bewertet, dass man halt sagt, es ist zu sehen wie Mezzaninkapital so ein bisschen weit. Was bedeutet das? Also es ist höher verzinst, weil es steht auch ein bisschen im Risiko, weil es ist im Nachrang gegenüber der Bank. So, das heißt, wenn irgendwas mit dem Unternehmen passieren sollte und das Unternehmen aus irgendwelchen Gründen insolvent geht, kriegt die Bank, falls eine Bank drin ist, kriegt die Bank zuerst ihr Geld, und wenn die Bank bedient ist, dann kriegt erst die liebe Susi ihr Geld. Aber ich sag mal, es ist immer noch sicherer als ein Earnout, und eine Rückbeteiligung kennt man ja klassischerweise, indem man vielleicht an einem anderen Konstrukt nochmal irgendwie ein paar Prozentpünktchen oder auch mehr dann einfach von einem größeren Konstrukt bekommt, um halt auch weiterhin an dieser Reise zu partizipieren. Aber klar, Rückbeteiligungen sind natürlich auch ein Stück weit risikobehaftet am Ende des Tages, ja, weil wenn das Gesamtkonstrukt nicht funktioniert, dann ist es im Endeffekt dann auch egal, welchen Kaufpreisüberbrückungsmechanismus ich dort einsetze, weil dann ist am Ende des Tages alles weg. Wobei bei den Earnouts ist es halt schon ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen sensibler, weil man da halt mehr Steuerungsmöglichkeiten hat als jetzt bei diesen anderen beiden Überbrückungselementen. Und wie du natürlich schon sagst, wie kriege ich das jetzt gewährleistet, dass die Bilanz am Ende des Tages halt auch so stehen bleibt, weil ich muss natürlich auch gucken, was hat der Investor jetzt damit vor, wenn er das natürlich jetzt direkt in eine größere Gruppe einbringt, das Unternehmen. Wie kriege ich denn das jetzt im Endeffekt denn wieder auseinanderklamüstert, wenn ich sage, in 3 Jahren habe ich noch einen Earnout? Wie stelle ich dann im Endeffekt sicher, dass jetzt auch meine Zahlen da noch da sind und dass das nicht irgendwie verwässert ist mit anderen Zahlen? Also das ist natürlich auch sehr, sehr herausfordernd. Ja, da brauchen wir natürlich auch euch, die Anwälte, um zu sagen, okay, es muss dann vielleicht für eine gewisse Zeit nochmal alleine dastehen, ja, damit ich auch sicherstellen kann, dass die Earnouts auch dann gezahlt werden auf das, was das Unternehmen wirklich eigentlich erwirtschaftet. Hängt aber auch wieder sehr, sehr stark von dem Käufer ab. Ja, wenn ich jetzt vielleicht eher Richtung Private Equity Finanzinvestor schaue, ist es vielleicht eher möglich, das in so einem Konstrukt zu haben. Wenn ich jetzt Richtung Strategen schaue und der das aber eingliedern möchte in den Gesamtkonzern, dann wird es natürlich irgendwo schwierig, das dann am Ende des Tages wieder auseinander zu klamüstern. Das heißt, auch da richtiger Einwurf. Also man muss sich schon frühzeitig damit auseinandersetzen, um auch das richtig zu steuern, damit ich halt auch sicherstellen kann, dass ich eine vernünftige Basis habe, auf denen ich dann halt auch diesen Besserungsschein bewerten kann.
Sehr spannend. Auch die Punkte haben tatsächlich auch bei uns in der Praxis häufiger mal dazu geführt, dass man auch den Fall der Rückbeteiligung letztendlich gewählt hat. Da kann man auch nochmal in gewisser Weise auch für die Susi dann optimieren, wie diese Rückbeteiligung eigentlich erfolgt. Da kann man auch steuerlich und rechtlich nochmal einsteigen. Da haben wir auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht, zur Rückbeteiligung. Ja, sehr spannend. Vielen Dank für deine Einführung zum Earnout. Auch da kann man, denke ich, mitnehmen, man sollte auch das Thema frühzeitig mit den Investoren oder dem Käufer besprechen. Nicht zu schnell in Absichtserklärungen direkt reingehen und das dort aufnehmen, denn letztendlich, wie du gesagt hast, gerade aus Verkäufersicht sind ganz klare Definitionen extrem wichtig. Wir müssen sicherstellen, dass der Earnout dann letztendlich auch so fließt, wie die Susi sich das vorstellt. Und da arbeiten wir auch immer eng zusammen, damit das letztendlich gewährleistet wird. Vielen Dank, Marcel, und bis bald.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Bis bald.